Pause war es dann oftmals so, dass man, wenn Online-Unterricht war, nur ja, nicht mal eine Vorlesung bekommen hat, sondern einfach von wegen, hier, das sind die Aufgaben, mach die mal. Und damit hat sich die ganze Sache eigentlich schon erledigt.
Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule des Lebens. Mein Name ist Friedrich Harcourt. Ich bin Vater von zwei wundervollen Töchtern, Unternehmer und gemeinsam mit meiner Frau Julia Gründer von Cleverly. In diesem Podcast versuche ich zu ergründen, ob Schule unsere Kinder gut auf die Berufswelt von morgen vorbereitet und wie die Schule des Lebens aussehen könnte. Die Frage, wer ich bin, was ich kann und was mich mal beruflich wirklich erfüllt, ist eine sehr individuelle. Wie können wir unsere Kinder dabei unterstützen, dass sie genau das für sich herausfinden? Und welche Rolle könnte die Schule dabei spielen? Darüber spreche ich in jeder Folge mit tollen Gästen und Gästinnen und beleuchte dabei auch, welche Erfahrungen sie mit Schule gemacht haben und wie ihre Vision von der Schule der Zukunft aussieht. Viel Freude bei der heutigen Folge Schule des Lebens. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Schule des Lebens. Ich freue mich riesig. Heute haben wir, wie soll ich sagen, ja, wirklich kompetenten Besuch. Wir haben die Katharina da und die Katharina ist, haltet euch fest, die Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz. Liebe Katharina, schön, dass du den Weg zu uns gefunden hast.
Vielen Dank, Friedrich, für die Einladung.
Sag mal, als Generalsekretärin der Bundesschülerkonferenz, was muss ich mir dahinter vorstellen? Wie kommt man zu diesem Titel und was macht man denn da?
Genau, also wir ignorieren einfach mal die absurde Formulierung des Titels. Im Endeffekt sagt er nichts anderes aus, als dass ich die Position und Entschlüsse der Bundesschülerkonferenz nach außen vertrete, wie jetzt zum Beispiel heute hier, aber auch gegenüber der Presse, gegenüber der Politik, einzelnen Politikern und auch im Endeffekt ja der Bundesregierung in gewissen Teilen. Und zwar ist die Bundesschülerkonferenz ja eine Konferenz von 13 Landesschülervertretungen und die haben dann durch meine Position, durch mein Amt, ein Sprachrohr, das alles bündeln kann, damit die, also egal jetzt wer, ob Politik oder Presse, dass die nicht jeden Einzelnen anfragen müssen und nicht immer auf alle Landesschülervertretungen einzeln zugehen müssen, wenn es eben gemeinsame Positionen gibt.
Und wie oft trefft ihr euch da sozusagen in dieser Bundesschülerkonferenz?
Wir haben im Jahr zwei große Tagungen, unsere Plenartagungen, die finden meistens so im März, April, tatsächlich jetzt in den nächsten zwei Wochen ist wieder eine und dann auch nochmal im Oktober, November eine statt, dort wird dann auch immer gewählt und ansonsten haben wir, je nachdem, was die Zeit gerade zulässt und vor allem je nachdem, was eben gerade benötigt wird, können zwischendurch auch noch Klausurtagungen stattfinden, die dann auch meistens über ein Wochenende gehen, wo dann nochmal ein spezielleres Thema drankommt und bearbeitet wird. Und ansonsten haben wir, ich glaube, fast monatlich eine Pressemitteilungserarbeitung. Oder wenn eben wirklich ganz akut was ansteht, schaffen wir es auch innerhalb von ein paar Tagen, uns da mal online zumindest zu sehen.
Und wie wird man sowas, Katharina? Wie ist der Weg für alle Schüler und Schülerinnen, die das vielleicht auch gerade sehen und das spannend finden? Wie wird man das, was du jetzt bist?
Vielleicht nochmal meinen Weg kurz zu erklären. Ich wohne jetzt in Brandenburg und habe mich damals vor, ich glaube, 6 oder 7 Jahren dazu entschieden, komm, bist du mal Schülersprecher, beziehungsweise Klassensprecher und danach Schülersprecherin einer Schule. Und von da aus ging es für mich in den Kreis Schülerrat in Potsdam, weil jung und naiv, wie ich dachte, komm, es wird bestimmt ganz lustig, findest du ein paar Freunde und hier sitzen wir heute. Also es hat geklappt, aber mehr als es sollte. Und von dort aus kann man dann in den Landesschülerrat in Brandenburg gewählt werden. Also jeder Kreis, jede Kommune hat einen Schülerrat, egal ob es Kreis- oder Bezirksschülerrat, so wie jedes Land einfach auch einen Landesschülerrat hat. Und diese wählen, entsenden dann Delegierte in die Bundesschülerkonferenz, die dann die Meinung der Länder jeweils vertreten. Es gibt allerdings auch noch die Möglichkeit, dass man einfach als Schüler ohne irgendwelche Position sagt, ich möchte in der Bundesschülerkonferenz mitarbeiten. Und zwar kann man sich dann ins Bundessekretariat wählen lassen. Also das, mit dem wir dann letztendlich auch die ganzen Sitzungen vorbereiten und aufarbeiten. Und da wird man dann letztendlich reingewählt. Also egal, ob Schüler oder Delegierter. Genau, ich glaube, das ist ganz kurz zusammengefasst. Cool.
Und jetzt vielleicht lass uns mal weggehen von sozusagen der offiziellen Position und zum Menschen, Katharina, kommen. Erzähl uns doch mal ein bisschen, du hast schon gesagt, wo du herkommst. Wievielte Klasse bist du denn? Wo bist du gerade sozusagen in deinem Schülerinnenleben? Erzähl uns ein bisschen was zu dir.
Genau, also mittlerweile wohne ich in Brandenburg seit 6 Jahren. Ich komme aber tatsächlich gebürtig aus Baden-Württemberg. Also ich bin im Herzen immer noch Schwabe und habe dann dort auch die unterschiedlichen Systeme, Schulsysteme vor allem kennengelernt. Und zwar ist man dort in der Grundschule nur bis zur 4. Klasse gegangen und ist dann gewechselt. Das heißt, ich war dann auf einem Gymnasium. Und als wir dann letztendlich irgendwann umgezogen sind nach Potsdam, bin ich auf eine Gesamtschule gekommen. Also nochmal ein tatsächlich fast gravierender Unterschied. Und bin jetzt ja in der 13. Klasse, also an einer Gesamtschule und mache jetzt in den nächsten 2 Monaten, hoffentlich 3 Monaten, vielleicht irgendwann mal mein Abitur. Wir sitzen da gerade schon dran, schreiben jetzt noch unsere letzten Klausuren und die Stimmung ist schon sehr aufgeheizt im Jahrgang. Also ich weiß nicht, ob positiv oder negativ, sondern einfach so diese Nervosität ist da. Ich glaube, so wird es gerade vielen Schülerinnen und Schülern in ihrem Abschluss gehen. Und ansonsten, genau, Abitur steht jetzt an. Meine Leistungskurse waren verhältnismäßig ein bisschen dumm gewählt, weil ich weiß nicht, ob Bio die beste Wahl war. Es ist sehr viel zu lernen, aber andere haben es auch schon geschafft, deswegen gehe ich da eigentlich ganz positiv rein.
Cool, das heißt, du hast Bio und was hast du noch im Leistungskurs?
Englisch. Ich wollte eigentlich Deutsch wählen, allerdings kam bei uns kein Deutschleistungskurs zustande, weil es zu wenig angewählt hatten und deswegen wurden wir dann in Englisch gesteckt, weil ich dachte mir, Mathe muss jetzt nicht unbedingt sein.
Oh Mann, oh Mann. Und also ich finde es ja mega, weil ich habe jetzt, das ist glaube ich die 12., 13. Episode, glaube ich, von Schule des Lebens und eine Schülerin hatte ich bis jetzt noch nicht in der Sendung. Insofern finde ich das erstmal mega spannend, weil du sozusagen einen Lagebericht von vor Ort tatsächlich abgeben kannst und dann auch noch in deiner Funktion natürlich auch den Einblick hast in ganz viele andere Schulen. Wenn du, und lass uns aber vielleicht genau da mal ansetzen. Also ich habe 99 Abitur gemacht, das gebe ich mich zu erkennen, ich bin ein alter Mann schon, und musste damals, hatte in Hessen, in Wiesbaden bin ich aufs Gymnasium gegangen und hätte total gerne ein paar Naturwissenschaften abgewählt, konnte es aber nicht, das ging einfach nicht. Und habe mich dann wirklich bis Mathe noch zum Ende da durchgequält und bei den Leistungskursen ist mir auch nicht schwer gefallen, was auszuwählen. Also es war eigentlich so ein bisschen zwischen Pest und Cholera und überhaupt nicht das im Leistungskurs, im Abi, was mir richtig liegt. Und gefühlt hat sich das bis heute auch noch nicht so wirklich verändert, oder? Wie guckst du da drauf, insbesondere auf diese letzten Schuljahre, was man da machen muss, was man vielleicht machen könnte oder sollte? Wie siehst du das?
Ja, es ist schwierig gewesen bei uns, sagen wir es mal so, um es nett zu umschreiben. Weil tatsächlich gibt es in Brandenburg und auch in den meisten anderen Bundesländern so Fächerkombinationen, die man wählen muss. Weil es solche bestimmten Fächergruppen gibt, in die man jeweils ein Fach mit einbringen muss. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in den Kunstleistungskurs möchte, muss ich aber auch gleichzeitig in Mathe Abitur schreiben, weil damit wieder ein anderes Fachgebiet abgedeckt werden muss. Und das wussten tatsächlich viele bei uns nicht, als sie ihre Leistungskurse angewählt hatten. Das sind natürlich dann die Fächer, in denen sie auch Abitur schreiben. Allerdings dachten sie, dass sie vielleicht auch dann noch eine Sprache weiter mit einbringen könnten. Es ist ein ganz kompliziertes Konzept. Ich bin es, um ehrlich zu sein, bis heute noch nicht so hundertprozentig durchstiegen und ich glaube, werde ich auch nicht mehr in meinem Leben. Aber so im Großen und Ganzen kann man wirklich sagen, dass es dann schon für einige sehr überraschend kam, dass sie eben gewisse Sachen auch noch schreiben müssen, was von Anfang an eigentlich nicht wirklich klar war. Und das kann dann schon mitunter auch die Note vor allem beeinträchtigen, weil diese ja dann auch mehrfach gewertet werden und mit eingebracht werden müssen vor allem.
Und wenn du jetzt, Katharina, so auf deine Schulzeit zurückblickst, die ja noch nicht vorbei ist, was würdest du sagen, was waren so die Highs und die Lows? Also was konnte Schule in deinem Kontext richtig gut und wo hat Schule in deinem Kontext, auch in deiner Erfahrung sozusagen, versagt?
Ich glaube, beide Beispiele beziehen sich tatsächlich sehr gut auf die Corona-Pandemie. Mhm. Und beide irgendwie auf das gleiche Themengebiet. Und zwar hatte ich vor allem dann, ja, ich glaube, Anfang letzten doch letzten Jahres, wir haben 2022, ein vor allem auch emotionales Tief. Und das ging auch vielen Mitschülerinnen und anderen Mitschülerinnen so. Und dadurch, das kam dadurch, dass sie vor allem natürlich auch nicht in die Schule gehen konnten, ihre Mitschülerinnen und Mitschüler nicht sehen konnten und der normale Unterrichtsablauf bzw. einfach der Tagesablauf absolut gestört war. Und zu Hause war es dann oftmals so, dass man, wenn Online-Unterricht war, nur ja, nicht mal eine Vorlesung bekommen hat, sondern einfach von wegen, hier, das sind die Aufgaben, mach die mal. Und damit hat sich die ganze Sache eigentlich schon erledigt. In der Regel waren das dann irgendwelche PDF-Dateien, die hochgeladen worden sind. Und man musste sich selber ja, engagieren und selber motivieren vor allem auch. Und das Problem an der Situation war dann einfach, dass wir noch keine Studenten sind. Und das, was wir im Endeffekt gemacht haben, war Studentenleben. Wir waren darauf aber noch nicht vorbereitet, nicht mal ansatzweise, weil uns diese Zeit darauf vorbereiten sollte. Und da fand, was wir auch mitbekommen haben, in vielen anderen Schulen auch recht wenig Unterstützung statt. Allerdings gab es vereinzelt immer wieder Lehrkräfte. Ich hatte auch so eine, die das unglaublich gut gestaltet hatten. Und bei mir war es dann eben so der Fall, dass sie sich wirklich damit auseinandergesetzt hat, was kann man mit Technik machen, wie kann man technischen Unterricht gestalten oder digitalen Unterricht gestalten und hat dann verschiedene Konzepte angebracht, mit denen wir arbeiten konnten. Wir hatten natürlich auch regelmäßig Konferenzen, aber auf eine andere Art und Weise, dass es eben nicht nur vorgetragen wurde und man schreibt dann seine Antworten in den Chat oder ähnliches, sondern es wurde interaktiv gearbeitet. Und dann hatten wir sie in dem Fall auch immer wieder als Ansprechpartnerin über verschiedene Foren, die wir dann nutzen konnten, auch außerhalb des Unterrichts, so wie es ja normalerweise auch ist, dass man die Lehrkraft eben im Schulgebäude irgendwo aufsucht und nochmal eine Frage stellen kann. Und das hat eine unglaubliche Hilfe geboten, erstens die Zeit durchzustehen und zweitens natürlich den Unterricht und den Unterricht durchzustehen und den Stoff zu erlernen.
Und das heißt, das ist so ein bisschen ein Lichtblick gewesen, den es dann doch auch gab, wenn da eine Lehrkraft das auch ein bisschen anders angegangen ist, das Thema, ne?
Auf jeden Fall, ja. Definitiv.
Und sag mal, Katharina, wenn du, und das kannst du jetzt in deiner Funktion beantworten oder auch einfach als privater Mensch, wenn du 3-4 Dinge ändern könntest und das würde sozusagen einfach mit einem Schnipp passieren, weil du zaubern könntest, am System Schule, in der Schule. Was wären diese 3-4 Dinge, die du gerne sozusagen mit einem Schnipp umzaubern würdest?
Also ich glaube, Punkt 1 ist Thema Mitbestimmung. Das ist ja genau unser Themenbereich. Mhm. Und zwar in dem Sinne, dass es natürlich bisher auch im Schulgesetz verankerte Mitbestimmung von Schülerinnen und Schülern gibt. Allerdings häufig wird sie nicht so aufgenommen, wie sie es sollte. Wenn es zum Beispiel von Schülerinnen und Schülern Vorschläge gibt, wird es meistens abgetan mit, dafür haben wir keine Zeit, dafür haben wir kein Geld, dafür haben wir keine Räumlichkeiten. Und so sollte es einfach nicht sein. Also egal, ob es jetzt um die Freizeitgestaltung, sage ich jetzt mal, in den Pausen geht und damit auch die Schulhofgestaltung oder einfach Pausenräume. An meiner Schule gibt es beispielsweise keinen Pausenraum, an meiner alten gab es das. Und es war fantastisch, wenn man sich da einfach mal zurückziehen konnte. Und das braucht man einfach auch in der Schule, wenn man zum Beispiel Freiblöcke hat oder ähnliches oder einfach nur eine Pause. Aber eben auch so, was den Unterricht angeht, weil ich glaube auch, dass Lehrkräfte sich einfach weiterentwickeln können und das können sie nur mit ordentlichem Feedback. Wenn man sich dem aber verschließt, ja, was soll denn da passieren? Das ist ganz wichtig, dass das vor allem auch ernst genommen wird und dass Schülerinnen und Schüler ernst genommen werden und diese Partizipation, die ja vorhanden sein sollte, auch wahrgenommen wird.
Also das war der erste Punkt. Das heißt, mehr Partizipation zulassen, dass Schüler und Schülerinnen, die gute Ideen haben, sich auch einbringen wollen, dass das auch wirklich möglich ist.
Genau. Als zweiten Punkt ist es, glaube ich, mal ganz wichtig, das System Schule so ein bisschen zu überdenken. Weil wenn ich überlege, also ich war in der, lass mich lügen, ich glaube, es war in der dritten Klasse irgendwann. Da waren wir mal am Bodensee, also war ja die Region, in einem Schulmuseum. Und das ist zwar auch schon jetzt ein paar Tage her, aber verändert hat sich da eigentlich jetzt auch nicht so viel. Dieses Museum war eine Darstellung von Schule vor, ich glaube, 100 Jahren zu dem Zeitpunkt ungefähr. Und es war erschreckend, wie ähnlich der Unterrichtsraum und vor allem auch der Unterricht ist zu dem Unterricht von heute. So, wenn wir aber mal überlegen, was damals in der Gesellschaft passiert ist und wie sich die Gesellschaft bisher weiterentwickelt hat, das ist ein immenser Schritt und Schule hat sich einfach kein bisschen bewegt. Das heißt, wir haben mittlerweile, gerade eben durch Digitalisierung und durch diese Möglichkeiten, haben wir einfach Ideen, die in den Unterricht eingebracht werden können. Und zwar nicht nur mit, wir ersetzen den Tageslichtprojektor mit einem Beamer, sondern interaktive Arbeit und Geräte einbinden, Systeme und Softwares einbinden und Schülerinnen und Schüler damit auch arbeiten lassen, weil wir sind einfach, wir hatten letztens im Englischunterricht, ich glaube, das schöne Wort Digital Native. Mhm. Wir sind einfach Menschen, junge Menschen, die mit Digitalität aufgewachsen sind und das lässt sich auch nicht mehr wegdenken und da kann man das auch gleichzeitig in den Unterricht einbinden. Aber auch dieser Frontalunterricht, dass das eventuell aufgebessert werden, ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen aufgebrochen wird, weil es gibt einfach Schülerinnen und Schüler, die damit nicht lernen können. Natürlich kannst du nicht auf alle eingehen, aber du kannst wenigstens versuchen, so ein breites Bild wie möglich abzubilden.
Ich glaube, da bin ich total bei dir, dass wir doch wirklich uns mal die Frage stellen müssten jetzt, was wird unterrichtet und wie wird unterrichtet und ist beides noch zeitgemäß im Jahre 2022? Und das mal wirklich ernsthaft zu hinterfragen, um dann vielleicht auch zum Ergebnis zu kommen, manche Sachen sind unverändert, aber auch immer noch unverändert richtig gut, kann ja sein. Und wir werden aber würden wahrscheinlich zum Ergebnis kommen, einige Sachen sind bedürfen einer ganz massiven Veränderung. Und was ich immer höre, ist sozusagen diese Ausrede von, ja, wir haben 8 Millionen Schüler und Schülerinnen und wir haben nur so und so wenig Lehrkräfte und wir haben also, was alles nicht geht und deswegen geht Individualität nicht und deswegen geht nicht. Aber ich glaube, ich weiß nicht, wie du das siehst, das ist ja nur ein Teil der Wahrheit. Ich glaube, es ginge schon deutlich mehr, oder?
Wir haben 8 Millionen Schülerinnen und Schüler, natürlich, aber wir haben auch 80 Millionen Menschen und da hat das auch geklappt.
Ja.
Also,
ja.
Die Ausrede ist ein bisschen veraltet.
Ja, da bin ich bei dir. Und was würdest du sagen, was glaubst du, ist der größte Hemmschuh? Weil Katharina und ich waren zusammen auf einer Konferenz, wo sozusagen auch aus unterschiedlichen Interessensgruppen und Interessensvertretern waren da Leute da, auch aus der Lehrergruppe und auch aus den Verbänden. Und da hatte ich das Gefühl, so Katharina, dass eigentlich alle an einem also alle haben das ähnlich gesehen. Keiner von denen hat zumindest gesagt, was, Schule ist doch super so, müssen nichts verändern. Und trotzdem passiert ja nichts. Also was glaubst du, woran liegt das, dass sich da nichts bewegt? Wer bremst denn?
Also gerade durch meine Arbeit bzw. durch unsere Arbeit, die ja alle Schülervertreter in irgendeiner Weise machen, haben wir vor allem auch in den letzten 2 Jahren, aber eigentlich auch schon davor mitbekommen, wie bürokratisch Schule doch vor allem ist. Wir gehen natürlich immer nur hin und kriegen unseren Unterricht und haben unsere Pausen, gehen dann am Ende wieder nach Hause und fertig ist diese ganze Sache. Aber das Konzept Schule ist dann ein bisschen komplizierter. Beispielsweise, wenn es um, das beste Beispiel war ein WLAN-Kabel. Dafür müssen um die 30 Seiten Papiere ausgefüllt werden, damit es beantragt werden kann. Dann geht es erstmal zum nächsten Amt. Die müssen es dann erst bestätigen, bis es dann letztendlich irgendwo anders hingeschickt werden kann und bis es dann am Ende da ist. Ich weiß, an anderen Schulen haben Whiteboards über 2 Jahre gedauert. Ich glaube, die sind immer noch nicht da. Das heißt, das ist einfach schon mal ein unglaublich großer Punkt. Da können Schulen an sich und Schulleitungen und Lehrkräfte natürlich nichts dafür. Es ist einfach so diese Bürokratie, die wir in Deutschland haben. Aber an der Schule, in dem Fall, wenn sich Schule weiterentwickeln soll, einfach viel am Platz.
Und jetzt ist ja so, aus meiner Definition heraus, ist ein ganz großer Job der Schule, unsere Kinder, Jugendlichen aufs Leben vorzubereiten. Da bist du jetzt ja gerade am Ende sozusagen dieser Vorbereitung aufs Leben angekommen. Wie fühlst du dich richtig gut vorbereitet?
Nein, um das kurz zu sagen, absolut nicht. Und zwar, ich wohne tatsächlich alleine, aber habe trotzdem bisher noch keinen Mietvertrag gesehen, weil ich die Wohnung einfach übernommen habe. Und auch in der Schule kam das nie zur Sprache, obwohl das eigentlich das Erste ist, was Schülerinnen und Schüler in der Regel nach der Schule tun, und zwar ausziehen. Das heißt, sie müssen sich damit beschäftigen, was braucht ein Mietvertrag, was für Voraussetzungen muss ich haben, wie kann ich mein Geld überhaupt ordentlich anlegen oder wie finde ich den richtigen Job, wobei das hat ja mittlerweile schon mehr Einzug in den Schulen gefunden, Berufsbildung und Berufsfindung. Aber einfach so diese alltäglichen Sachen, die man im Leben braucht, werden in der Schule, ich weiß nicht, ob sie vernachlässigt werden, aber ich würde fast sogar eher sagen, dass sie einfach nicht konsequent nicht behandelt werden. Ich glaube, das wäre auch sogar ein guter dritter Punkt, dass man einfach mal schaut, inwiefern die Fächer, die man derzeit hat, beziehungsweise auch deren Inhalte noch aktuell sind. Ja, wobei aktuell sind sie ja, also vielleicht eher, ob diese noch notwendig ist auch das falsche Wort. Also einfach, inwiefern man die überarbeiten könnte, um Schülerinnen und Schüler wirklich auch das zu geben, was sie nach der Schule brauchen. Weil natürlich ist es wichtig, dass man die grundlegenden Dinge lernt und die Kerncurricula, die auch durchgeführt werden und unterrichtet werden. Aber ich weiß nicht, ob es unbedingt notwendig ist, dass ich Scharen ausrechnen muss, aber nicht mal weiß, wie ein Mietvertrag aussieht.
Gibt es so ganz konkret 2, 3 Schulfächer, die du dir gewünscht hättest und die es jetzt nicht gab bei dir?
Also ich glaube auf jeden Fall, dass zum Beispiel politische Bildung in jeder Schule ein Pflichtfach sein sollte. Also jetzt sind wir gerade in einer Zeit, wo es umso wichtiger gewesen wäre, in den letzten Tagen sowieso. Ich glaube, ja, alle haben mittlerweile mitgekriegt, was in der Ukraine bzw. auch in Russland passiert ist. Und was ich da teilweise noch in der Straßenbahn höre von jungen Schülerinnen und Schülern, es ist, wie unverhältnismäßig sich darüber Gedanken gemacht wird, weil sie es natürlich nicht besser wissen, weil es ihnen nicht anders beigebracht wurde. Und Schule ist einfach der Ort, der darauf vorbereiten sollte. Aber eben auch Sachen wie Finanzen. Es wäre wahrscheinlich ein Unterrichtsfach, was unglaublich ätzend und unglaublich langweilig wäre, aber eines der wichtigsten Fächer, weil genau das braucht man später im Leben.
Ich hatte hier in Schule des Lebens auch Detlef Soest, der gesagt hatte, er hätte sich gewünscht, einfach Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, also auch so diese Themen, diese emotionalen Intelligenz und diese Themen. Siehst du das genauso?
Ja, absolut. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt in ein Fach packen kann, weil in dem Fall ist es dann auch mal schwierig, sowas zum Beispiel zu kommunizieren, wenn man da irgendwie mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten möchte. Gerade auch in der Pubertät ist eine ganz, ganz schwierige Zeit. Aber die Grundidee ist unglaublich gut. Also da würden dann auch solche Sachen reinfallen wie psychische Gesundheit, die ja in der Schule kaum bis überhaupt nicht thematisiert werden. Nicht mal im Biologieunterricht, wo es rein theoretisch reinpassen würde, so in gewisser Weise. Aber das sind einfach Dinge, die sind wichtiger denn je geworden und damit kann man Menschen formen, damit sollte man Menschen formen, genau das sollte ja eigentlich auch in der Schule passieren, wenn man sie aber damit allein lässt und zu Hause hat man leider oftmals auch nicht diesen Ansprechpartner, weil man mit Eltern zum Beispiel nicht darüber reden möchte, dass man gerade in der Schule nicht klarkommt oder dass man mit dem Freund Schluss gemacht hat oder welche Probleme junge Menschen in dem Alter eben auch haben, ja, da sollte Schule mitunter auch eingreifen und das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, ja.
Lass uns vielleicht nochmal, weil am Ende bist du ja als Generalsekretärin sozusagen, dann ja auch vertrittst du, bist du die Stimme aller Schüler und Schülerinnen. Lass uns nochmal ein bisschen einen kleinen Ausschweif machen in Richtung des Themas der Bildungsgerechtigkeit. Für mein Dafürhalten ist die nicht gegeben bei uns in Deutschland, insbesondere wenn wir an digitale Bildung denken, die dann zumeist eben nicht in der Schule passiert, sondern nur außerschulisch und dann wieder nur von den Elternhäusern, die sich das dann für ihre Kinder leisten können. Wie guckst du auf das Thema, was sind deine Erfahrungswerte da, wenn es um Bildungsgerechtigkeit geht bei uns in Deutschland?
Bildungs- und Chancengerechtigkeit war bei uns immer wieder ein Thema. Also auf den Tagungen, ich glaube, es gab keinen einzigen Tag, wo diese Wörter eben nicht gefallen sind, weil es ein unglaublich großes Thema ist. Und zwar ist Bildung häufig immer noch, ja, häufig ist falsch, eigentlich immer davon abhängig ist, wie akademisch das Elternhaus ist und wie das Elternhaus finanziell aufgestellt ist. Das sind immer die beiden Themen, die so zusammenspielen. Da gibt es, lass mich lügen, ich glaube, es war eine Bundeszentrale, gab es mal so eine Auswertung, inwiefern Kinder von Akademikern auch diesen akademischen Weg anstreben, beziehungsweise auch Kinder von Menschen, die eben kein Abitur gemacht haben, kein Studium. Und das ist krass, wie da die Zahlen auseinandergehen und die Punkte, mit denen es dann visualisiert wurde, wie groß und klein die dann jeweils sind, weil es ein immenser Anteil ist von Kindern, von Akademikern, die letztendlich auch den gleichen Weg einschlagen, weil sie einfach diese Expertise zu Hause haben und durch diesen Weg in der Regel auch die finanziellen Mittel. Und das darf eigentlich kein Kriterium mehr sein, weil wir reden davon, dass Schule für alle gleich ist, aber in der Realität sieht es einfach anders aus. Und da ist es wichtig, dass Schule, nicht Schule, sondern einfach dass die Regierungen entsprechend einhaken und da auch beispielsweise mehr Gelder zur Verfügung stellen, weil wenn ich überlege, wie viel Gelder an so viele andere Firmen gehen, an andere Themenbereiche, es ist unglaublich. Und Schule bringt die nächsten Generationen hervor, formt die nächsten Generationen. Da ist wichtig, vor allem Gelder reinzustecken, damit jeder die gleiche Möglichkeit hat, weil es gibt genug in einer sozialeren, tieferen Bildungsschicht, die aber ein Potenzial haben, das sie gar nicht ausschöpfen können und das aufgrund einer Situation, die sie nicht mal selber verschuldet haben.
Bin ich total bei dir. Und ich glaube, es ist leider noch ein weiter Weg, aber einen, den wir gehen müssen und wo der Staat eigentlich, das ist ein ureigener Auftrag seiner Bevölkerung, gute Bildung kostenlos allen zukommen zu lassen. Und da muss man schon sagen, dass wenn man da drauf guckt, ist das aktuell eher ein Staatsversagen, bin ich bei dir. Lass uns zum Abschluss sozusagen, gibt es immer eine Frage, die ich allen meinen Gästen und Gästinnen stelle. Und zwar ist es die Frage, wenn du ein Plakat aufhängen könntest, vor allen Schulen in Deutschland, mit einer Botschaft, was, liebe Katharina, würde auf diesem Plakat stehen?
Ich habe wirklich lange überlegen müssen, um diese Frage zu beantworten, weil da unglaublich viele Sachen draufstehen könnten. Aber ich glaube, was vor allem auch aus unserer Sicht am wichtigsten ist, ist natürlich nicht unsere Arbeit, aber die alle Schülerinnen und Schüler leisten können, und zwar ihre Rechte und ihre Pflichten. Weil oftmals, also ich glaube, ich weiß gar nicht, wie oft ich schon diesen Spruch gehört habe, der Lehrer sitzt am längeren Hebel und du kannst eigentlich auch gar nichts ausrichten und deine Note, damit musst du jetzt leben. Und das stimmt halt einfach nicht. Die wenigsten wissen, was sie überhaupt für Möglichkeiten haben, dass sie Schülersprecher werden können, dass sie Klassensprecher werden können, dass sie in die Schulkonferenz gehen können, um dort wirklich was zu bewirken und dass sie auch Lehrkräfte auf ihre Noten ansprechen können, dass sie in gewisser Weise am Unterricht mitwirken können. Und das ist wichtig, dass das auch erstmal groß gemacht wird und zwar nicht nur einmal im Monat von wegen, wir haben jetzt eine Klassensprecherstunde, erzählt mal, was euch so bedrückt, sondern wirklich groß und laut geschrien wird, ihr habt Möglichkeiten, eure Schulbildung selber mitzugestalten.
Also, wenn wir jetzt uns vorstellen, dass ein Plakat nicht so groß ist und nicht so viel Text drauf passt, was wäre sozusagen die Aussage, die da stünde?
Ich glaube, sowas Ähnliches wie von wegen, ich weiß nicht, ob ihr habt Rechte, ein bisschen zu populistisch ist, aber vielleicht sowas in der Art. Und dann auch den Zugang zu Schulgesetzen und vielleicht auch in vereinfachter Form, weil naja, die sind dann doch immer recht eigenartig geschrieben in Bürokratensprache.
Katharina, vielen herzlichen Dank dafür. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier heute zu besuchen. Aber vor allem auch vielen Dank dafür, dass du so engagiert bist und parallel zum Leben einer Schülerin, die gerade dabei ist, ihr Abitur zu machen, dich sozusagen darauf eingelassen hast, zusätzlich noch diesen Job zu machen und für alle Schülerinnen und Schüler da draußen zu kämpfen, um Schule vielleicht morgen noch ein bisschen besser zu machen. Das finde ich ganz großartig. Ich brauche mehr solche engagierte Menschen wie dich. Deswegen freue ich mich, dass du dir die Zeit genommen hast und drücke dir alle mir zur Verfügung stehenden Daumen für ein großartiges Abitur und bin ganz, ganz gespannt, was danach auf dich wartet und würde mich auch freuen, dich bei anderer Gelegenheit nochmal sozusagen vielleicht auch hier oder woanders begrüßen zu dürfen. Bin gespannt, was das Leben für dich bereithält, liebe Katharina.
Ich danke dir, vor allem auch für die Einladung, das dann hier heute auch mal so auf den Grund zu tun.
Cool.
Vielen Dank.
Bis ganz bald, liebe Katharina. Ciao, ciao.
Tschüss.